Guten Morgen.
Willkommen in der gemütlichen Nachtschlittschuhe. Gerade erst aufgestanden, oder was?
Das war aber jetzt ein kalter Start hier. Das gerade noch ein privater Gähner und schon sind wir live on tape hier bei euch in den Öhrchen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir begrüßen euch ganz recht herzlich zu einer absolut gut gelaunten Powerfolge gemütlich nachsitzen. Nachdem die letzte Folge möchte ich mich gerne nochmal im Namen von Herrn Bergmann entschuldigen. Da ist er ein bisschen abgedriftet. Da war er ein bisschen schlecht drauf. Er hat sich ein bisschen provozieren lassen durch die 20 Sekunden Verzögerung, die er mit seinem Gesprächspartner hatte. Das war mir wirklich sehr unangenehm. Heute kriegt ihr dafür eine absolut manischen Bergmann, der super gut drauf ist und sich sehr darüber freut, dass er wieder mit seinem lieben Freund Felix schnacken kann. Hallo Felix.
Hallo, ich finde es so schön, dass du in der dritten Person über dich sprichst. Vor allem so einen langen Monolog auch noch. Ich dachte, es bricht jetzt so cool irgendwann wieder raus, aber es hat gar nicht mehr aufgehört. Sehr schön.
Nee. Ich habe, wie gesagt, hier viel in den Wendler-Telegram-Gruppen rumgestört mir die letzten Tage. Ich habe auch übrigens nach der letzten Folge ein paar Nachrichten bekommen, die von Leuten, die sich Sorgen machen über meinen Zustand. Und ich habe von vielen Leuten auch tatsächlich, wobei es ja immer eine Lüge ist, ne, von einer Person habe ich den Tipp bekommen, ich solle mich bei TikTok wieder abmelden, dass es mir das nicht gut täte. Und dann habe ich da die letzten Tage drüber nachgedacht und habe gedacht, nee, ich glaube nicht, dass es TikTok ist, weil eigentlich kriege ich bei TikTok immer sehr, sehr schöne Sachen reingespürt, die mich auch so ein bisschen down to earth holen, weißt du? Zum Beispiel gestern gesehen, das sind aber über so 5 Minuten TikToks, wie jemand aus Ton eine kleine Teekanne macht, absolut entspannt, kurz vorm Schlafen gehen, danach geschlafen wie ein Baby. Gut, habe geträumt, dass mich eine Teekanne versucht hat umzubringen, aber das ist dann wieder was anderes. Ja. Keine Ahnung, direkt die erste langweilige Story in den ersten 5 Minuten. Willkommen bei gemütlich nachsitzen.
Aber ich finde es schön, dass wir wieder normal miteinander jetzt einfach reden können, weißt du? Das war wirklich, wir hatten so 10 Sekunden Zeitverzögerung vom Schiffsinternet. Wir haben natürlich trotzdem.
Hallo?
Oh mein Gott. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Sorry. Ich habe einen Kaffee bekommen. Dankeschön,
Schatz.
Oha.
Oh, das ist ein Service.
Oh, der schmeckt aber auch wirklich. Oh. So lecker.
Der sieht auch wirklich sehr lecker aus.
Das tut mir leid, dass du das jetzt hier so mit ansehen musst, aber boah, mit Herz drauf auch noch.
Ne, aber ich spüre es. Kommt, die Liebe kommt bis hier rüber. Es ist die Weihnachtszeit, es ist die Zeit der guten Laune.
Es ist Weihnachten auf Mallorca. Wir sind ja jetzt gerade wieder angekommen, ne? Wir sind jetzt wieder zurück auf Mallorca. Wir kommen hier an und jeder sagt ja so, Mallorca ist ja auch nicht so viel los im Winter und so im Herbst und, ne, und auch so, ja, mal gucken, jetzt im Sommer gefällt es euch, wenn die Sonne scheint, ne? Aber wenn es dann kühler wird und im Winter, dann werdet ihr ganz schnell wieder zurück nach Deutschland fallen. Haben uns ja ganz viele gesagt, auch in den Podcast-Nachrichten, die uns geschickt werden. Gerade zu Anfang, als wir viel über dieses Auswanderungsthema gesprochen haben.
Ja. Yeah.
Und was ist los? Ey, hier ist Halligalli, weißt du, wie viel hier los ist? Wir sind vom Flughafen losgefahren, dann ist ja in der Nähe vom Flughafen auf Weg nach Hause ist so ein riesiges Einkaufszentrum, also mit so, weiß nicht, mit ganz Klamotten shoppen und sowas alles, gibt's richtig viele Läden. Und das ist, da war einfach ein Stau auf dem Parkplatz, aber ein Monsterstau. Wir haben wirklich 20 Minuten gebraucht, bis wir einen Parkplatz bekommen haben. Wir wollten eigentlich nur zu Carrefour, zum großen französischen Supermarkt, der hier auch ist. Und, und der ist sozusagen mit in diesem Einkaufskomplex drin. Und wirklich, also es war so, du fährst, es ist so einspurig, fährst du auf diesen Parkplatz drauf und dann kommen halt von jeder Seite sind diese, also stell dir einen ganz normalen riesigen Parkplatz vor, wie so ein Ikea-Parkplatz oder so.
Ja. Yeah.
Und dann kommt so großes Tether auch. Das heißt, du hast die ganze Zeit Viererkreuzungen und von jeder Seite kommen Autos. Von jeder Seite kommen Autos. Alle wollen rein. Dazwischen laufen Menschen mit Einkaufswagen durch und so eine halbe Stunde Stop and Go, bis wir überhaupt irgendwie einen Parkplatz bekommen haben. Es ist ein Wunder, dass dann jemand gestorben ist und überfahren wurde. Und dann denken wir, was ist denn hier los? So, wir kamen auch gar nicht da raus. Also du fährst rein und dann gibt es kein Zurück mehr. Das war wie vom Fußballstadion wegfahren oder nach einem großen Konzert vom Parkplatz. Alles war voll. Und dann stellte sich einfach raus, dass da ein Weihnachtsmarkt ist mit einem riesiger Weihnachtsbaum davor, war so eine Show.
Dekoriert auch richtig, ja?
Ja, richtig krass dekoriert. Alles leuchtet, blinkt. Das war richtig cool. Und dann lief da so ein Eisbär rum, der verladen wurde in einen Transporter, ist jetzt kein Witz, da lief einfach ein Eisbär rum, aber also ein Mensch hat sich als Eisbär verkleidet, aber so komplett, dass du jetzt nicht mal sein Gesicht gar nichts gesehen hast, er war einfach nur noch ein Eisbär, aber darunter war halt ein Mensch, aber so wie ein echter Eisbär, so groß war das, yeah. Und der auch auf den Boden gegangen ist, ich weiß nicht, was da los war.
Auf allen Vieren oder was?
Und jemand hat den geführt, ja, und jemand hat den so geführt, bis zum Ende von so einem Mercedes-Sprinter, weißt du, so ein normaler Lieferwagen, und und den dann so hinten da so reingeführt und dann ist er irgendwann kurz davor, ist er so aufgestanden und fast umgefallen. Und es sah echt aus, als ob sich ein echter Eisbär gerade aufstellt auf die Hinterbeine. Shani hat das in ihrer Instagram-Story, das musst du dir einmal angucken.
Das klingt das, ja wie, wenn ich hier Samstagmorgens irgendwie über die Ringe gehe und wieder im Laden mit so einem Kinky-Fetisch vorbeikomme. Da sehe ich, so, da sehe ich auch so welche Bilder.
Das ist ja wirklich, ich dachte so, hä, wieso hat er sich nicht davor ausgesehen? Das war aber gleich so, ja hier, guck dir das an. So was? Das ist einfach ein Eisbär.
Krass.
Ja, was aber ist das, Junge? Guck dir das an!
Ja.
Oh Mann! Was?
Ja. Das ist aber schon. Das ist, also, ihr seht es natürlich jetzt leider gerade nicht, aber es sieht so ein bisschen aus, auch das kennt jeder, diese Transformer-Kostüme, wo sie auch mal so als Auto auf dem Boden liegen und dann aufstehen und plötzlich sind sie irgendwie Optimus Prime. Das sah richtig realistisch aus, man kann.
Das sah krank. Es hatte wirklich kurz, da läuft ein Eisbär rum, dann dachte ich, wir sind noch Palma de Mallorca. Es macht keinen Sinn, dass hier ein Eisbär rumläuft. Aber das war wirklich, also hier ist so viel los und dann war es auch da so, also muss richtig so durchdrängeln und so weiter. Es war schön, aber zu spüren, jetzt ist Weihnachten, die Adventszeit ist auch auf Mallorca angekommen. Übrigens, frohen ersten Advent, wir nehmen gerade am ersten Advent auf.
Das stimmt, oh Gott, und direkt der Pressure, der hier aufgebaut wird. Weihnachten, oh Mann, ey, ja. Ich war auch auf dem ersten Weihnachtsmarkt in diesem Jahr und das war irgendwie eine relativ traurige Erfahrung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der war, also es fehlt halt wirklich schon so dieses ganz kühle Wetter. Dann war auch alles irgendwie so ein bisschen zurückhaltend. Es war geil, es gab eine Band, so eine Brassband irgendwie mit Saxophon und Trompeten und sowas. Aber dann habe ich 2 Glühwein getrunken und ich muss sagen, am nächsten Tag war ich komplett aus dem Leben geschossen. Also ich trinke ja sowieso super wenig Alkohol. Ich weiß aber auch nicht, dass das sind, manchmal trinkt man sowas und man weiß ja irgendwie, auf welchem Level man ist, was man trinken kann, bla bla bla. Und manchmal trinkst du was und du merkst am nächsten Tag, irgendwas stimmt hier nicht. Das fühlt sich an, als hätte ich weitaus mehr getrunken. Und dann wird bei mir sofort alle Alarmglocken, da war der K.O.-Tropfen drin. Ich wurde betäubt oder sowas. Dann denke ich natürlich wieder, was gibt es für verfeindete Minecraft-Filmteams eventuell, die verhindern wollen, dass mein Rotkäppchen-Film veröffentlicht wird. Und dann verbringe ich den ganzen Tag mit so welchen Geschichten, die mich dann eben wieder in Wendlers Telegram-Gruppe führen. Ja, aber ich war auch nicht auf dem schönsten Weihnachtsmarkt. Wir haben hier in Köln wirklich
fantastische Weihnachtsmärkte. In welchem warst du denn?
Am Eigelstein. Genau. Und der, ganz kurios, der ist irgendwie, der startet jetzt und endet aber auch schon wieder nächste Woche, also in der ersten Dezemberwoche. Da habe ich auch das Gefühl, da wurde irgendwie das Konzept Weihnachtsmarkt irgendwie
nicht ganz verstanden.
Nicht ganz verstanden, ja.
Die nehmen das einfach überall noch ein bisschen das Geld mit, weißt du, erstmal die ganzen Bewohner rund um Eigelstein, sondern die wissen, der Bergi ist da, der kommt immer abends zisch, genau. Zwei Kühlwein weg, so.
Der kommt,
das nehmen wir einmal mit.
Tiefroter Nase.
Wenn er im Krankenhaus liegt, ziehen wir mal weiter auf mal in ein anderes Viertel und gucken nochmal irgendwie, dass wir unterm Kranhaus irgendwie aufschlagen.
Ah ja, und Mann, da gibt's auch einen?
Natürlich, ey. Mit der schönste Weihnachtsmarkt in Köln ist ja wohl der am Rheinauhafen, direkt beim Schokoladenmuseum davor. Und der läuft nämlich auch nicht nur eine Woche, sondern der läuft nochmal 3 Wochen länger als jeder normale Weihnachtsmarkt, weil der bis in Januar reingeht. Viel besser.
Ja, weil da natürlich, da reicht es ja, wenn einmal Lukas Podolski irgendwie runterkommt und für 37 Fußballmannschaften da eine Runde Glühwein ausgibt. Ja, aber der schönste Weihnachtsmarkt ist doch eigentlich schon. Also der hier.
Was macht einen schönen Weihnachtsmarkt denn aus?
Die Auswahl finde ich auf jeden Fall. Dann natürlich das Ambiente, die People natürlich. Und deswegen ist mein Lieblings-Weihnachtsmarkt auf jeden Fall der am Heumarkt mit der.
Heumarkt?
Mit der
Eisbahn?
Ja, genau.
Nee, das ist so ein Touri-Markt.
Aber dann bin ich halt jemand. Aber der irgendwie so diesem Touri-Stuff.
Das
frönt,
ist, wenn man
aber,
so, ich fahre nach Köln, Hotelübernachtung, da Städtetrip und wir gehen mal auf den tollen Kölner Weihnachtsmarkt. Dann geht man auf den Heumarkt.
Ja, dann ist es so. Wenn ich dann irgendwie so ein bisschen den closeren Spirit haben möchte, dann gehe ich 2 Straßen weiter hier, wo auch diese quasi hinter dem römischen Museum da, weißt, zwischen Dom und Heumarkt.
Alter
ist ja dann
Markt?
Nochmal, genau, und das doch, da ist auch mal so diese Kerze. Ihr kennt doch, wo man so Kerzen drunter stellt und dann dreht sich oben so dieses, wie heißt dieses Ding, diese Pyramide.
Ich weiß, die Pyramide,
diese
das hat früher immer, oh mein Gott, und es hat jedes Jahr gebrannt, wirklich jedes Jahr habe ich gezündelt, meine Mutter irgendwie, jedes Mal war immer ein Eimer Wasser gefüllt daneben, um das auszumachen, es hat immer angefangen, irgendwann dreht sich das nicht mehr und dann fängt der Küchentisch an zu brennen.
Ja, und davon steht eben so ein Ding irgendwie 20 Meter groß.
Das ist direkt
groß.
Am Dom praktisch, ne, also sozusagen viel näher am Dom als am Heumarkt.
Genau, nicht
diesen
der Dom.
Mini-Weihnachtsmarkt meinst du?
Genau,
den Mini-Weihnachtsmarkt neben dem Dom.
Genau, ja. genau. Fantastische Feuerzangenbowle. Ich möchte aber an dieser Stelle auch nochmal darauf hinweisen, weil mir gerade ein bisschen zu sehr der Heumarkt, der Weihnachtsmarkt kritisiert wurde. Ich habe vor 3 Jahren dort ein Video aufgenommen. Die Scheißwichser von Funk auf dem Kölner Weihnachtsmarkt heißt das Video. Möchte ich gerne hier nochmal empfehlen, wenn ihr so ein bisschen in Weihnachtsstimmung kommen wollt. Es ist ein historisches Zeitzeugnis vor, also prä-Corona-Pandemie. Und die Prämisse war, ich habe noch Geld und Budget übrig von Funk. Deswegen habe ich mir eine Waschmaschine gekauft und habe die dort versucht an den Mann zu bringen oder an die Frau zu bringen und eine zu verschenken. Einfach, weil ich, weißt du, zur Weihnachtszeit will ich auch was zurückgeben. Und da sind so
eine, aber da hast du eine Waschmaschine über den Weihnachtsmarkt transportiert?
Nee. Ein Gutschein.
Das wäre lustig gewesen. Ja, oh, das wäre lustig. Du läufst mit so einer Waschmaschine drum rum.
Ja. Das dann für Teil 2, dann für Staffel 2 von Bob Bergmann. Ja.
Genau. Aber ich finde, also Weihnachtsmarkt, Auswahl, was brauchst du genau? Ich habe eine Sache, die ich brauche auf dem Weihnachtsmarkt, die wichtig ist.
Waffeln?
Eine Sache. Nein, Mutzen. Du brauchst
deine Mutzen, stimmt. Mutzen. Ja, ja.
Wirklich. Also Mutzen, das Allerbeste an Weihnachten ist einfach, dass es Mutzen gibt. Das ganze Jahr gibt es nirgendwo gute Mutzen. Und Weihnachten kommst du dann wieder auf den Weihnachtsmarkt und es schmeckt einfach jedes Mal so geil. Und ist, glaube ich, auch nicht so schwer. Einen guten Teig brauchst du, dann wirfst du das Ganze in so ein Schmalzbad rein. Dann wird das schön einmal durchfrittiert. Und dann kommt Puderzucker drauf. Und es ist einfach eine Frohlockung, die du dann in dir auslöst, wenn du die isst. Das, ich gebe für mich Gesundheit. Es gibt mich nichts, was mich mehr an Weihnachten erinnert als Mutzen.
Für die Leute, die nicht aus Norddeutschland kommen, es wird geredet über Schmalzgebäck. Habe ich auch, ich glaube, eine meiner allerersten Instagram-Posts 2013 war, wie ich ein Bild mache von Schmalzgebäck und dich getaggt habe und meint, weil du hast damals irgendwie geschrieben, oh, ich finde keine Mutzen auf dem Weihnachtsmarkt und dann habe ich geschrieben,
in Köln,
ja, guck mal hier, nee, das war damals noch in Hamburg, guck mal, ich habe hier welche gefunden, Felix, beachte mich, mach mal ein Video mit dir. Ich glaube, da hatten wir schon Kontakt.
Ja. Aber hier in Köln gibt es wirklich leider nicht. Also Schmalzgebäck gibt es vielleicht häufiger, aber es ist nicht das ganz, nicht wirklich das gleiche wie die wirklichen Norddeutscher, Lübecker Mutzen. Die brauche ich. Deswegen, ich bin aber auch richtig picky, dass auch bei Hotel-Frühstück-Buffets und so weiter, da bin ich ein richtiger Snob. Also ich glaube, eigentlich mit fast jedem, mit dem ich unterwegs bin oder mit dem man spricht, ist immer, boah, Hotel-Frühstück, geil, es gibt irgendwie ein Buffet, es gibt dies, es gibt das. Und ich fühle das immer fast gar nicht. Du kannst so ein riesiges Buffet haben wir waren jetzt ja gerade auf dem Kreuzfahrtschiff, ne? Also, yeah. Da wollten wir auch nochmal drüber reden,
klar,
was da denn eigentlich los war, wie das passiert ist. Aber da gab es mehrere Restaurants mit riesigen Frühstücksbuffets. Aber sorry, es gab halt nichts, was ich richtig geil fand. Ich brauche irgendwie immer diese eine spezielle Sache und dann brauche ich auch gar kein Riesenbuffet und dann bin ich happy. Bei mir zum Beispiel bei Frühstücksbuffets, da brauche ich frischen Orangensaft. Wenn es frischen Orangensaft gibt,
ja, gut, aber
steigt
das gibt's
so ein Frühstücksbuffet. Immer. Nein, gibt's nicht. Es gibt Orangensaft, aber ein riesiger Unterschied besteht ja wohl zwischen frischen Orangensaft und Orangensaft aus Nektar und Fruchtsaft und überhaupt aus der Flasche und sowas. Es gibt ein ganz paar wenige gekühlte Orangensäfte. Ich kann da empfehlen, Innocent Orangensaft, aber nur den mit Fruchtfleisch.
Na klar.
Der ist nicht schlecht. Ansonsten schmeckt mir eigentlich praktisch keiner, der so kein Orangensaft aus der Flasche. Aber ich liebe frisch gepressten. Das kann man nicht ansatzweise vergleichen.
Naja, aber also erstmal finde ich das gar nicht so eine polarisierende Meinung. Ich glaube, die meisten Leute präferieren einen frisch gepressten Orangensaft. Ich als jemand, der natürlich ganz nah am Menschen dran ist, ich bin natürlich
vernetzt mit vielen Leuten. Ich präferiere aber nicht. Ich verachte Orangensaft, der nicht frisch gepresst ist. Ich hasse das. Ich kann das nicht trinken.
Du machst dich sehr unbeliebt, weil ich bin mit vielen Leuten natürlich vernetzt, die aus der Gastronomie kommen und dort arbeiten und die im Kollektiv sagen, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Kunde ankommt und sagt, haben Sie bitte frisch gepressten Orangensaft, weil es mit so viel Aufwand verbunden ist. Nicht jeder hat diese coole Maschine, wo du irgendwie 20 Säcke Orangen oben reinfüllst und dann macht das die Computer-KI, rendert das dann kurz selber irgendwie zusammen, sondern muss noch handgestampft werden. Aber ja, klar, also ich habe trotzdem, ich gehe gerade jeden Laden durch, in dem ich so normalerweise frühstücken gehe und überall kriege ich einen frisch gepressten O-Saft. Klar, Abstufung
teuer.
Gibt es, was das teuer sowieso, aber was das Gepansche angeht. Manchmal merkst du halt schon, ja gut, da wurde nach 4 Orangen wurde aufgehört und da wurde der Rest aufgefüllt irgendwie mit dem Tetrapack O-Saft irgendwie von Aldi. aber das geht dann für mich trotzdem noch halb durch.
Ah, da weiß ich, ja. es war irgendwie Story aus meiner Kindheit. Ich glaube, mein Vater hat mir das erzählt, also ein Einkaufszentrum in Berlin, direkt am Potsdamer Platz. Und da war irgendwie so ein Saftladen, genau wie du es beschreibst. Also mit diesen großen Maschinen, wo dann diese Orangen dann vor deinen Augen zerpresst werden und dann unten der Saft schön frisch rausfließt. Ne? Und das ist, heutzutage gibt es sowas noch häufiger, das war damals, würde ich sagen, noch relativ selten oder neu, dass man diese Saftbars, Smoothiebars hatte und so. Mhm. Ne? Das, also heutzutage gibt es das echt häufig, aber es war damals wirklich wenig. Und daneben war ein Aldi. Oder so ein paar Geschäfte weiter waren Aldi. Unten im Erdgeschoss, das sind Spandau, wollte ich schon sagen, nicht Spandau, in den Potsdamer Platz-Arkaden. Und da hat mein, sowas bleibt dann hängen bei mir, ne? Da hat mein Vater mir gesagt, guck hier, und da bringen die Mitarbeiter hier gerade aus dem Aldi die großen Orangensaftpakete und die mischen sie dann da rein, ne? Und siehst halt wirklich wie so ein Mitarbeiter mit Shirt von denen angezogen, sozusagen von dem Laden, so eine riesen Palette voll gerade an Orangensaft aus dem Aldi gekauft hat und rüberbringt in den Laden rein.
Tja, aber so
das ist es geblieben. Frag mich, wie das funktioniert, weil es ist diese fette Maschine dann da und dann ist irgendwie so ein Einsatz, da schiebst du immer diese Tetra-Packungen, fertige Orangensaft schiebst du rein und dann so ein Mischverhältnis, kommt immer 25% frischer Orangensaft und 75% der alte Orangensaft fließt von der Seite dann so rein, dass der Kunde es nicht merkt. Unterm Tisch sitzt so einer, schiebt dann immer die neuen Orangensaftflaschen, schiebt
er dann das da so rein. Das frage ich aber auch bei Coca-Cola, bei McDonald's, wenn da immer so dieses Sirup, dann wieder Wasser, Sirup, Wasser, Sirup, Wasser. Wo ich mich auch mal frage, irgendwie, also ich würde gerne mal nur dieses Sirup probieren, weißt du, und trotzdem wird das dann sofort vermischt, also das finde ich immer noch total spektakulär. Ich habe mich gerade eben gefragt, aber was anderes, woher kommt eigentlich die Begrifflichkeit Saftladen und warum ist sie so negativ konjugiert?
Saftladen.
Das, ja, weil du gerade gesagt hast, ich gehe zu einem schönen Saft. Nee, aber mal nicht googeln. Google das mal nicht.
Oh Mann, ich mag googeln.
Nein. Ich möchte mich da gerne mit dir gemeinsam herantasten an das Thema.
Okay, aber ich darf gleich noch googeln. Ich bin jetzt schon ganz
ungeduldig. Du darfst die Auflösung, darfst du am Ende der Folge, darfst du sie präsentieren. Saftladen, Felix. Also. Mhm. Wir haben gerade gemerkt, eigentlich positive Erinnerung. Wir gehen schön in den Saftladen. Saft steht immer erstmal für was frisch gepresstes, für die Früchte des Mutterbodens. Das heißt, man nimmt auch was Gesundes irgendwie zu sich. Warum könnte irgendjemand gesagt haben, was für ein Saftladen? Und damit irgendwie den H&M in den Potsdamer Arkaden gemeint haben, der vielleicht schlecht verarbeitete Kleidung angeboten hat.
Also manchmal werden ja auch positive Wörter sind ja dann von anderen Generationen negativ behaftet. Also sozusagen irgendwas, das erstmal für was Gutes stand, kann auch irgendwann für was Schlechtes stehen. Ja. Weißt du, dass man so Wörter benutzt, so, das ist ja richtig krank, das ist ja eigentlich schlecht, aber es ja, wird ja, sag ich mal, in unserer Generation eher als was Positives benutzt. Wenn etwas richtig krank ist.
Das stimmt, ja.
Das ist ja krank nice. Und ich, vielleicht war es auch so mit Saft mal. Es war mal was Positives und irgendwann hat sich das in was Negatives, was Saftiges, weißt du? Es war mal positiv, dann wurde es negativ. Aber Saftladen ist schon sehr spezifisch, ne? Ja, weil es ja nicht so saftig ist, ja wirklich der Saftladen. Ein aber saftiger vielleicht, weil, Laden.
Vielleicht sind wir wie nach dem Krieg angesiedelt, im Jahr 1945. Und Saftläden waren quasi, also die Deutschen waren natürlich hungrig darauf, irgendwie ihr Business zu starten. Und das einfachste Business, das du starten konntest, war ein Saftladen. Weil das aber so einfach war, sprossen die halt aus dem Boden. Und an jeder Straßenecke gab es halt 90 Saftläden. Und deswegen hat sich so ein bisschen eingebürgert, weißt du, was für ein Saftladen, weil da schon wieder ein Saftladen aus dem Boden gesprossen ist und nicht irgendwie mal ein anderer Laden, der irgendwie wirklich was für die Gemeinschaft, für die Nachbarschaft
getan
hätte.
Ich glaube nicht,
dass die
viele Säfte hatten. Es war doch eher ein Ernährungsproblem und Saft ist schon eher so ein Luxusding, wenn du echt viele Früchte und so hast, dass du auch noch schönen Saft dir dann da draus machst.
Ja, aber die Care-Pakete der USA waren noch vollgepackt mit
ich glaube nicht,
Früchten,
nee.
Oder nicht?
Guck mal, die müssen ja erstmal über den Atlantik gebracht werden. Also ich würde sagen, Säfte ist schon so ein Luxusprodukt auf jeden Fall. Wenn du Saft trinkst, außer du lebst jetzt irgendwie wie jetzt hier auf Mallorca und sind um dich herum sind einfach nur 1 Milliarde Orangenbäume, was hier irgendwie wirklich gefühlt so ist. Also ansonsten ist wirklich, wenn das nicht so ist, ist Saft immer ein Luxusprodukt, weil du die Säfte erstmal herbringen musst oder dass du so Apfelsaft nur einmal im Jahr irgendwie alles ernten kannst. Also
dann vielleicht, was ist denn Saft? Saft ist quasi das Erzeugnis von einer...
Was ausgepresstes.
Genau, ausgepresst. Ausgepresst, ausgenutzt. Weißt du, vielleicht irgendwie, dass man ausgepresst wird als Kunde von dem Angebot des Ladens, weißt du, und du sagst, was für ein Saftladen, dass der, sagt man das nicht auch am ehesten, wenn du irgendwie über den Tisch gezogen wurdest, ah, was für ein Saftladen, weil der Laden mich halt ausgesaftet, also ausgepresst hat, mit seinen zu hohen Preisen, weißt du.
Ja, das stimmt, man sagt Saftladen ja nicht, wenn das so ein, oh ja, so ein langweiliger Laden. Dann sagt man ja nicht, was ein Saftladen. Nee. Saftladen ist immer schon noch aggressiv. Ist immer schon so, dass da eine Aggression vorliegt, die dich irgendwas provoziert wurde auch.
Genau, wenn du Trinkgeld bezahlt hast und dann auf dem Kassenbon siehst, dass aber schon 15% Trinkgeld eigentlich inkludiert waren in deinem Abschlusszahlungsbetrag. Ja. Also ich glaube, das letzte wäre mein Guess. Vermutlich ist es aber was völlig Banales. Ich bin aber gespannt. Hugo Egon Balder, bitte, google mal die Auflösung.
Saftladenherkunft. Es gibt auf jeden Fall schon mal nichts irgendwie direkt, wenn man danach googelt. Ich gucke jetzt mal Wikipedia. Ah, da halt. So, die Praxistipps vom Fokus. Das ist, was man braucht.
Praxistipps.
Fokus Online. Das ist ein Saftladen. Daher kommt die Redewendung. Der Spruch, das ist ein Saftladen, ist allgemein bekannt. Doch warum ist diese Bezeichnung so negativ besetzt? Wir verraten, woher die Redewendung kommt. Live und exklusiv bei gemütlich Nachsitzen. Also, in diesen Saftladen kaufe ich nicht mehr ein. Für einen Shop oder ein anderes Unternehmen ist dies eine sehr negative Bezeichnung, die im Volksmund für alle möglichen Arten von Missständen genutzt wird. Doch woher kommt der Begriff Saftladen? Jetzt wird spannend. Erstmal, was sagst du, wie alt ist der Begriff? Was meinst du, wie alt ist das?
Ja, ich würd so sagen, 50er Jahre. Nee, 40er Jahre.
40er Jahre, okay. 40er Jahre. Also die Antwort ist auf jeden Fall noch älter wohl, aber es war nicht immer so negativ, sondern ist ganz interessant, denn der deutsche Sprachwissenschaftler Heinrich Dingeldein.
Heinrich Dingeldein.
Ich hatte mal in der Grundschule eine Mitschülerin, die hieß Dingeldei. Dingeldei. Das war als Kind so lustig, dass jemand Dingeldei heißt.
Vielleicht war nicht verwandt.
Dingeldei. Und der hat die Herkunft auf jeden Fall, er hat sich damit beschäftigt. Und der Begriff tauchte erstmals im 19. Jahrhundert auf und der bezeichnete gar nichts Negatives. Der wurde nämlich für Apotheken zum Beispiel benutzt. Weil da gab es halt die Hustensaft und sowas.
So.
Ne? Verschiedene Säften. Aber danach wurden auch immer mehr Bars und Spelunken als Saftläden betitelt. Und dadurch hat sich diese Bezeichnung dann für eher zwielichtige Etablissement durchgesetzt. Und heute nutzt man Saftladen dann, ne, wenn es ein schlecht geführter Laden mit minderwertiger Warenqualität oder unfreundlichen Mitarbeitern ist. Krass, das ist gar nicht so umfangreich, Fokus Online hier.
Nee, bin auch völlig enttäuscht gerade.
Ist einfach nur, weil sozusagen, weil man das, also eine Kneipe hat man mit Saft betitelt. Ich glaube, sozusagen dieses Zwielichtige, weißt du, weil Kneipen dann häufig so ein bisschen
zwielichtig vielleicht gewesen sind. Ja gut, aber eine Apotheke war ja vorher nicht zwielichtig. Also dann wurde ja die Begrifflichkeit einfach der Sinn der Begrifflichkeit komplett abgeändert einfach. Einfach völlig random.
Ja.
Von irgendwelchen Cowboys im 19. Jahrhundert. Was fällt denen eigentlich ein?
Wirklich traurig. Ich habe mal geguckt auf Gute Frage. Ich finde, wir sollten häufiger Gute Frage Sachen durchnehmen, weil da häufig auch echt lustige Antworten drin sind.
Das stimmt, ja.
Aber da ist auch nur, hat auch jemand gefragt, woher kommt die Redewendung, das ist ein Saftladen? Und da ist echt auch einfach nur eine vernünftige Antwort. Vor 12 Jahren von der Jessie 1904. Ich hoffe, Jessie lebt noch, weil die müsste dann jetzt halt 118 Jahre alt sein. Jessie, falls
aber guck mal, sie hat das 19. Jahrhundert noch miterlebt.
Stimmt, sie hat einfach den Begriff miterfunden.
Ja.
Krass, sie hat auch gesagt, guck mal, das ist so krass. Sie hat geschrieben, sein Ursprung hat dieser Ausdruck in der Berliner Kneipenszene der Vergangenheit. Bis in die 20er Jahre nannte man Kneipen, Bars und Likörstuben in Alt-Berlin auch Saftläden. Hier floss reichlich Alkohol, also Saft. Nach und nach kam dieses Etablissement in Verruf und da war es zur abfälligen Bezeichnung nicht mehr weit. Aber niemand sagt, warum kamen die denn in Verruf? Warum kamen diese Läden in Verruf? Aber was ich krass daran finde, ist, dass sie sagt, bis in die 20er Jahre, weil sie hat das halt geschrieben, ne, da war es 2010, da hat sie mit den 20er Jahren, meinte man noch 1920. Jetzt sind wir selbst mittendrin in den 20er Jahren.
Aber redest du von den 20er Jahren?
Nee.
Von 2020? Nee. Ne?
Naja. Ja, aber ich glaube, das macht man immer erst im Nachhinein. Ne?
Vermutlich, ja. Ja.
Ach ja. Nee, aber das ist...
Enttäuschend.
Finde ich enttäuschend. Ich hätte auch wirklich eine schönere Story hätte ich irgendwie dafür erwartet, als einfach Saftladen. Und niemand sagt, warum? Warum glaubst du denn, sind die negativ geworden? Was ist passiert, dass man eine Bar als etwas Negatives bezeichnet hat?
Naja, du wurdest ausgeraubt, du wurdest betrunken, du wurdest über den Tisch gezogen. Damals waren ja Bars und Laufhäuser auch noch sehr, sehr oft dasselbe oder das Gleiche. Was ist nochmal der Unterschied zwischen dasselbe und das Gleiche? Das kriege ich einfach nicht auf die Reihe.
Dasselbe ist ganz klar. Das ist eine Hand und das ist die gleiche Hand. Ich zeige gerade zwei Hände. Und ist das dieselbe Hand? Nein, weil es gibt das hier, diese Hand gibt es ja nur einmal. Also es ist sozusagen dieselbe Hand, ist dasselbe ist immer, das gibt es nur einmal. Man ist das schwer zu erklären. Also dasselbe ist einfach nur wirklich genau exakt dasselbe. Dieses eine Ding, das gibt es nicht doppelt. Also auch wenn du zwei Geldscheine hast, zweimal 5 Euro, sind es natürlich die gleichen 5-Euro-Scheine, aber es sind nicht dieselben 5-Euro-Scheine, sondern...
Okay. Aber wenn wir beide uns eine Brille teilen, dann teilen wir uns dieselbe Brille.
Wenn wir die abwechselnd tragen, wenn wir das gleiche Modell haben, dann ist es nur das gleiche Modell.
Ja, okay, got it. Ja, genau, also Bars und Laufhäuser, glaube ich, waren oft dasselbe und da wurdest du, glaube ich, ja gerade auch zu Zeiten der Prohibition und sowas über den Tisch gezogen, weißt du, guck mal, das ist doch, wann war das, 30er Jahre oder nicht?
Gab es in Deutschland auch Alkoholverbot?
Nee, da nicht, aber ach so, die Begrifflichkeit kommt aus Deutschland, ne?
Ja, gut, ich dachte, aber in Amerika gab es ein Alkoholverbot. Gab es in Deutschland mal Alkoholverbot?
Ich glaube nicht, nee. Aber vielleicht ist der aus Amerika ja rübergeschwappt, der Begriff. Wie so Juicy Shop. Oh, what a Juicy Shop.
Vor 100 Jahren verabschiedet. Es gab ein Prohibitionsgesetz zum Schutz von Familien und Moral. Aber es war nur in den USA. Nee, vor 100 Jahren. Es wurde einfach wirklich. Da gab es Demonstrationen mit so einem riesigen Bild. We want beer. Das will ich heute auch wieder sehen.
Hat uns das am Ende des Tages nicht geschadet, ehrlich gesagt, dass wir da irgendwie nachgegeben haben? Hätte es nicht allen ein bisschen besser getan? Das finde ich auch allgemein, ich begreife auch Amerika nicht. Immer wenn ich irgendwie diese braunen Tüten sehe und dass sie irgendwie Alkohol nicht in der Öffentlichkeit trinken können und dann gleichzeitig siehst du die Leute aber bis oben an die Zähne bewaffnet, irgendwie mit Holzern. Es ist schon irgendwie eine bizarre Parallelwelt da drüben irgendwie. Ist Amerika das doppelmoralischste Land der Welt? Könnte man das eigentlich so sagen?
Ah, jetzt höre ich dich wieder. Du warst ganz kurz weg, komplett weg, aber jetzt bist du wieder da.
Mensch.
Da steht einmal kurzer Echo-Test. 1,
2,
3,
4,
5,
6.
Ah, ist noch in Ordnung. Einmal kurz durchatmen.
Unser hochprofessioneller Tontest hier. Vielen Dank nochmal an Kalle aus der Regie. Felix, pass auf, bevor wir uns jetzt hier allzu sehr verschnacken, ich würde dich ganz gerne natürlich, also vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was war denn eigentlich auf der Kreuzfahrt so los?
Ja, ich war auch noch gar nicht fertig, wir sind immer jetzt von Thema zu Thema gesprungen mit meinem Frühstück, also wirklich Frühstück-Buffets, ne, da gibt es ja riesig auf der Kreuzfahrt oder auch in Hotels immer und ich weiß nicht, was, wenn du in ein Hotel reingehst, was nimmst du beim Frühstücksbuffet? Wenn jetzt so Go-To, worauf willst du dich freuen? So, du gehst runter, du bist gerade neues, so hast du im Hotel geschlafen, gehst runter zum Frühstück, freust dich schon aufs Frühstück, du hast richtig Hunger und so. Was
immer das Gleiche.
Im Kopf, was willst du nehmen?
Immer das Gleiche, seit 15 Jahren immer das Gleiche. Zwei Brötchen und 4 Spiegeleier und dann auf jede Brötchenhälfte ein Spiegelei und dazu 2 Tassen Kaffee. Und dann kriege ich Bauchschmerzen und liege die nächsten 2 Stunden mit Krämpfen auf dem Hotelzimmer. Und dann starte ich in den Tag. Ich esse immer Spiegeleier.
Ist jetzt ernsthaft? Ernsthaft? 4 Spiegeleier? Ist das nicht voll viel? Ich esse ja keine Eier.
2, also sagen wir mal 2 bis 4. 2 bis 4. Kommt auch drauf an, ob auch noch Rührei dabei ist und Speck, aber so das ist mein Starter Breakfast.
Also ich nehme immer Gurken, wenn es welche gibt. Gurken, ein paar Cherry-Tomaten, Paprika, wenn es das gibt, so. Also immer so irgendwas Frisches, wenn es das gibt, hole ich mir immer. Ich nehme eigentlich so irgendwie so Brötchen, eigentlich auch immer natürlich, wenn es die gibt, aber dann kommt es drauf an, was. Als Kind immer Nutella, aber irgendwie flasht mich das gar nicht mehr. Nehme ich ganz,
so süß,
ganz
alles.
Selten.
Ist alles so süß geworden.
Also das war früher, als Kind war das mein Go-To. Als Kind, ey. Du hättest ein Frühstücksbuffet, hätte wirklich nur aus Brötchen und Nutella bestehen müssen. Ich hätte nichts anderes gebraucht. Und dann wurde einfach weil wir hatten zu Hause auch kein Nutella. Hattet ihr zu Hause als Kinder Nutella?
Nee, ja, diesen billigen Lidl-Nougat, diese Nougat-Creme, ne?
Ja, zählt trotzdem. Aber ihr hattet sozusagen so einen Nougat-Aufstrich hattet ihr.
Ich mache das heute noch. Ich finde das so geil. Das ist für mich immer noch irgendwie eine ganz besondere Experience, wenn ich so ein Nutella-Glas kaufe und dann gehe ich irgendwie mit so ein Messer und dann steche ich so mit der Messerspitze ganz vorsichtig in die goldene Folierung rein und mache dann so, weißt du, zieh das dann, mach so einen Schnitt außenrum, als würde ich irgendwie so eine Bauchdecke aufschneiden, so ganz vorsichtig und dann ziehe ich die Folierung ab, die Goldfolie und dann direkt mit dem Löffel wird das ganze Glas ausgelöffelt.
Aber das ist jetzt auch mal interessant. Also du machst du das, weil es auch so ein richtig richtiger Pet-Peeve von mir. Also ich hasse das, wenn man diese Folie nicht richtig abmacht. Also weißt du, diese goldene Folie, die oben drauf auf Nutella-Glas ist.
Aber auch noch am Rand bist du da so richtig monkig. Und,
wenn sie clean am Rand ist, ist okay. Aber wenn so Sachen überstehen, wo der Nutella dran kleben bleibt, wenn man was Nutella rausnimmt aus dem Glas, geht gar nicht. Die muss ordentlich rausgenommen werden. Wenn sie irgendwie so halb da rumflattert,
da kommt ja auch irgendwann ins Glas und dann hast du da diese Goldstücke irgendwie. Nee, das ist nicht schön.
Das muss ordentlich entfernt werden. Wirklich, ich hasse das. Das muss ordentlich weggemacht werden. Ganz, 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 ganz wichtige Geschichte. Aber wir hatten auf jeden Fall nie Nutella zu Hause. Außer an Geburtstagen oder Weihnachten. Also es war immer so ein besonderer Moment, wenn wir Nutella gehabt haben.
Dass das Jugendamt jetzt nachträglich hört, nicht, dass ihr da noch Probleme kriegt.
Es gibt immer richtig Stress. Aber deswegen war es immer für mich, natürlich, wenn man irgendwo dann, wenn man irgendwie dann im Urlaub war, war das so krass, wenn es Nutella gab einfach. Und dann hätte mein Buffet früher als Kind nur Nutella und Brötchen gebraucht. Heutzutage flasht es mich nicht mehr. Wenn ich überlege, was ich brauche, auf jeden Fall diese Früchte, das ist ganz geil. Das hole ich mir eigentlich immer. Ich hole mir meistens irgendwie ein Brötchen und dann so Frischkäse oder so. Und dann darauf so eine gute Salami oder guter Käse. Nee, Käse tue ich selten drauf. Weil bei Käse bin ich immer misstrauisch. Ich mag zum Beispiel den Käse hier auf Mallorca so gerne. Es gibt so geilen Schafskäse hier. Aber nicht so Feta, weißt du, sondern so Manchego-mäßig. Gibt so richtig geile Schafskäse. Feste. Aber irgendwas so zum Belegen. Aber zum Beispiel auch, wenn man Lachs auf dem Buffet legt, weiß ich immer nicht, weißt du, ob der jetzt so geil ist. Ich bin da so richtig picky. Ich mag dann immer nur ganz, ganz wenig. Und deswegen, glaube ich, weil ich so picky bin, und auch wenn die Tomate schon so ein bisschen matschig ist, nee, auf gar keinen Fall, esse ich auch nicht. Deswegen mache ich da immer nur so safe bets, weißt du, so Sachen, die können nicht scheiße sein, so Pancakes zum Beispiel. Die sind dann zwar nicht geil, aber so, die esse ich dann und esse ich dann auch mal richtig, richtig ungesund eine Woche lang, weil ich dann immer nur die Pancakes mir nehme, wenn ich sonst nichts anderes finde. Ja. Ich bin einfach viel zu picky bei so Reisen, wirklich.
Aber worauf wolltest du denn jetzt hinaus?
Weiß ich nicht mehr. Das habe ich jetzt nur gemerkt. Ich bin so picky. Das ist dasselbe wie mit dem Orangensaft, wo ich so genau so einen Orangensaft brauche und wo ich dann denke, warum bin ich so? Das ist ein riesiges Frühstücksbuffet. Es gibt 1000 Sachen und alle Leute freuen sich, dass sie diese große Auswahl haben und ich bin so, mag ich nicht, und bleib dann bei den Pancakes stehen und nehme mir da so 5 Pancakes, streue mal Puderzucker drauf. Nehm mir nicht mal den Maple Syrup den Ahornsirup daneben, weil irgendwie sieht mir die Packung so aus, die ist dann so in so einer Plastik Maple Syrup, die irgendwie 10.000 Leute angefasst haben schon und wo dann der Sirup schon so runterläuft, weil die Leute es immer nicht ordentlich zugemacht haben. Da bin ich auch so richtig picky, weißt du, bei mir zu Hause so ein Maple Syrup oder irgendwas, so irgendeine Soße, ey, da bleibt oben nichts irgendwie dran kleben. Du machst es genau perfekt, spritzt es raus und dann drehst es um und so, dass irgendwie nichts irgendwo draußen hängen bleiben und trocknen und kleben kann und dann macht man erst zu.
Langsam werden das richtig neurotische Zwangsstörungen hier.
Ja, ich bringe das ja alles mal raus. Das ist meine Therapie-Session, unser Podcast. Ich habe das Gefühl, du verstehst mich.
Ja, klar. Ich kenne vor allem das mit so Backup-Essen. Ich bestelle ja eigentlich hauptsächlich, ich habe auch letztens zusammengerechnet, was ich eigentlich im Monat bestelle. Und ich bin auf eine Summe gekommen, die hat mich wirklich, also da bin ich wirklich einmal vom Schreibtischstuhl geflogen. aber das wundert mich auch nicht, weil ich ganz, ganz oft, wenn ich so gute Tage habe, dann werde ich risky. Und dann sage ich so, jetzt probierst du mal was Neues von den wunderbaren Küchen, kulinarischen Feinheiten, Köstlichkeiten unserer wunderbaren Erde. Und dann gucke ich aber immer bei Restaurants, dass ich auch irgendwas dazu bestelle, was mir halt definitiv schmeckt, so als Backup-Essen. Also auch, ich meine, selbst beim Italiener, wenn ich irgendwie neue Nudeln ausprobiere, immer nochmal sicherheitshalber so eine 28 cm Pizza Margherita dazu. Weißt du, weil ich schon oft das hatte, dass ich dann irgendwie, keine Ahnung, dann habe ich ja doch mal irgendwie die hausgemachte Lasagne probiert und merke nach 3 Bissen, boah, da sind ja irgendwie hier, wie heißen diese grünen Kügelchen hier, die auch immer bei, oh, du weißt es doch, hier bei Königsberger Klopse sind die in der Soße drin.
Grüne diese Kügelchen? Ich habe an Solero-Eis gedacht.
Nein. Oh, wie heißen die?
Also Pfefferkörner?
Nein. Diese
Erbsen? Anderen. Grüne
nein,
Kugeln?
Nein.
Hä?
Die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen genau, wovon ich spreche.
Sieht das aus wie Erbsen?
Großer,
größer, kleiner.
Aber Königsberger.
Sieht aus wie Erbsen, das ist grün und kugelig, das sind Erbsen.
Ich bin die ganze Zeit bei Datteln, aber das sind die Datteln. Datteln sind das nicht. Pass auf, warte.
Weintrauben.
Nein.
Traum.
Das muss ich jetzt kurz herausfinden.
Rosinen. grüne Nein. Kügelchen. Kapern?
Ja, kapern, genau.
Ah, kapern. Hasse ich.
Ja, ja, genau, genau. Völlig vergessen, worauf ich drauf kam. Ach so, genau, dass dann in der Lasagne plötzlich Kapern irgendwie auftauchen. Dann bin ich natürlich froh, dass ich mein Backup Margarita, meine Backup Margarita daneben habe. Ja. Ja, deswegen, das verstehe ich schon, dass man, aber auch das, also ich, das wundert mich eigentlich bei dir schon, weil du ja eigentlich jemand bist, der gerne Neues ausprobiert und sich da auch mal wieder in Wagnisse stürzt und.
Ich stürze mich in Wagnisse und ich kriege das dann auch irgendwie alles runter. Ich mag ja auch keinen Fisch zum Beispiel, ne? Also ich mag Lachs, aber auch eigentlich nur sozusagen als geräucherter Lachs oder so roh in Sushi. Aber sonst mag ich keinen Fisch. Ich mag nicht mal Fischstäbchen.
Nicht.
Ich mag wirklich keinen Fisch, keine Meeresfrüchte, gar nichts. Und aber ich bin so, dass wenn das irgendwo gemacht wird und man zum Beispiel ein Erlebnis bei mir hängen geblieben war, mal bei meinem Onkel. Ich hoffe, mein Onkel hört jetzt nicht meinen Podcast und meine Cousine auch nicht.
Grüß dich.
Sagt nichts weiter. Es war aber ein richtig geil. Es war richtig nice. Richtig nice Roadtrip mit Stefan Gehrig zusammen. Es hat so Spaß gemacht. Wir sind mit meinem Auto, ich hatte damals ein Porsche Cabrio, das war so cool. Wir sind dann nach Frankreich damit runtergefahren. Es war wirklich der geilste Roadtrip, das ist jetzt übertrieben. Wir haben viele Roadtrips sonst gemacht. Das kriege ich sonst noch Ärger von anderen Roadtrips. Und so, das ist aber auch cool, oder nicht? Aber das war wirklich, das war so ein Freiheitsgefühl, was wir da hatten, weil wir zu zweit unterwegs waren und halt Dach aufmachen und durch Europa gefahren. Halt von zu Hause aus losfahren und mit dem eigenen Auto. Und es hat einfach so Spaß gemacht. Wir hatten echt geile Zeit und unter anderem durch Frankreich gefahren. Und da war zufällig mein Onkel auch im Urlaub. Und der hatte ein Ferienhaus da. Mit seiner Familie und hat uns dann da erwartet schon und hat uns extra, weil wir gekommen sind, ein richtig geiles Essen selbst gemacht und er kann auch richtig gut kochen und richtig geile Sachen und ich verwechsel das immer, ob das Shrimps oder Garnelen, was nochmal der Unterschied? Ich will mal einmal kurz googeln, was ist der Unterschied? Shrimps, Garnelen, Unterschied oder ist es das Gleiche? Nachher ist es einfach, es ist ganz einfach. Neben der deutschen Bezeichnung Garnelen haben sich im Handel und der Küche parallel solche aus anderen Sprachen etabliert. So ist Shrimp schlicht das englische Wort für Garnele. Perfekt. Ah,
Babagam-Shrimps?
Also Babagam-Shrimps. Also auf jeden Fall so garnelenmäßig, so frisch vom Markt geholt. Ne? Das war auf der Ile de Ré. Und dann war diese ganze Pfanne voll mit Shrimps. Weißt du, wir kommen an, so richtig geil, es duftet, es riecht ja schon geil, wenn jemand so frisch kocht und auch so selbst Meeresfrüchte dann und so geil gewürzt alles, ne, und es war richtig so, auf dem Gasherd war das und einfach so, weißt du, das Feuer ist da so da drunter und dann wird das so hochgeworfen und alles richtig cool und das war so das Highlight für alles, das ist jetzt so ein richtig geile, frische Garnelen, unendlich viele, so viel man wollte, man da essen konnte. Nur das Problem war, ich mag ja gar keine Shrimps. Ich mag ja nichts davon. Und was macht Felix dann? Sagt er dann, ich mag das gar nicht, aber der Beilagensalat, der reicht mir auf jeden Fall gar kein Problem. Nee, ich sag ja, ach, voll cool, ja, ich liebe Shrimps. Also,
aber warum sagst du das nicht?
Weil mir das denn unangenehm ist, weil ich möchte ja nicht sagen, ey, das, was du gerade im Zweifel auch, nicht nur, die haben ja die ganze Familie da, so, das war jetzt ja nicht nur für uns, aber es war schon so, hey, das ist so der Tag, wo wir ankommen, so als extra fancy Essen, wir haben extra hier was auf dem Markt besorgt. Dann will ich ja nicht sagen, ey, das war komplett umsonst, das macht gar keinen Sinn. Ich möchte ja nicht, dass jemand sich dann da schlecht fühlt.
Nee, für sie,
oder so enttäuscht.
Andere Leute da, finde ich nicht schlimm. Wenn andere Leute dann zu genüge, also wegkommen die Shrimps.
Nein,
die
Shrimps kommen auf jeden Fall weg, ja, aber es war ja so sozusagen für
extra für euch, ja, schon klar.
So, und dann. Ich will sozusagen, dass die Freude, die jemand hat, dass er extra für mich gekocht hat oder extra für mich sich was überlegt hat, was gekocht wird, die möchte ich ja nicht kaputt machen. Also ich wäre auf der anderen Seite schon enttäuscht, wenn ich mir extra was überlege und dann zum Beispiel irgendwie, ich hole so ein geiles Steak und mache für jemanden irgendwie ein geiles Steak und dann kommt die Person an und ist vielleicht irgendwie vor einer Woche entschieden, vegetarisch zu werden und isst kein Steak mehr. Dann wäre ich schon enttäuscht, nicht enttäuscht von der Person, so ist, ich wäre sozusagen einfach so, oh, schade, ich wollte eine Freude machen, jetzt kann ich keine Freude machen, das ist so schade, weißt du?
Ja, aber manchmal muss man Leute auch einfach enttäuschen, also manchmal muss man auch aushalten, enttäuscht zu werden, weil man würde ja trotzdem dann nicht erwarten von der Person, dass sie aus Höflichkeit, wenn du jetzt dann nachträglich hören würdest, eine Person, die eigentlich seit 2 Monaten vegan oder vegetarisch lebt, hat sich nur dir zuliebe irgendwie das Schnitzel reingerendert, dann würdest du ja auch sagen, ach mein Gott, nee, das hättest du jetzt auch nicht machen
müssen. Ey, das hat jetzt 6 Jahre gedauert, bis ich das ausgesprochen habe.
Ja, unfassbar, also ich werde dein Onkel,
hier, ich bin schon auf Kurzweil gerade.
Sechs Jahre.
Das wird sowas von gepetzt. Aber wie ist es denn dann? Guck mal, weil das ist meine Frage jetzt. Wie hat es dir denn dann trotzdem geschmeckt? Weil das halte ich ja trotzdem immer noch irgendwie für ein ganz interessantes Ding da, was irgendwie in den Hirnsynapsen stattfindet. Weil hier, ich habe ja auch schon ein paar Mal erzählt, aber in Tokio damals war ich ja auch hier in so diesen kleinen Läden und habe mir dann Chicken Balls bestellt. Das ist eine der Grundnahrungsmittel und easyste und langweiligste, was du da eigentlich essen kannst. Und ein Kumpel von mir, mit dem ich da war, der hat sich Schweinerektum bestellt. Also wirklich Schweinerektum. Da wird ja alles verarbeitet. Du kannst auch einen Schweineuterus kannst du da essen. Und dann kam das eben an und ich biss in meine Chicken Balls und dachte mir, ja, okay, schmeckt irgendwie nicht nach Chicken, aber jetzt auch nicht Vollkatastrophe. Und dann kriegt mein Kumpel halt etwas, was total aussieht wie Chicken Balls. Und ich realisiere, das, was ich gerade gegessen habe, ist das Schweinerektum. Natürlich sofort kommt das irgendwie alles raus, aber bis zu dem Moment, wo ich das erfahren habe, war es ja eigentlich jetzt nicht eklig, weißt du. Ja, es wird erst eklig, wenn du merkst, was es halt irgendwie ist. Und deswegen an dich die Frage, Felix von der Laden. Wie ist es denn das dann, Shrimps zu essen? Also aus Höflichkeit. Schmecken die anders, als wenn du sie zufällig auf einer Pizza entdeckt hättest? Shrimps sind aber auch schon allein von der Form so eklig.
Ja, das ist ja mein Problem. Ich verstehe nicht, warum das Leute so gerne essen, weil, sorry, das sieht aus wie Kakerlaken im Meer.
Ja. Yeah.
Das sind einfach, allein mit den ganzen Fühlern, diesen Antennen, die da abgehen und so, das sind einfach Kakerlaken im Meer. Wieso finden Leute das so geil? Also, natürlich, das Fleisch schmeckt eigentlich gut, wenn man auf solche Sachen, so fischige Sachen und so meeresmäßige Sachen steht. Mich tönt immer schon allein der Meeresgeschmack ab, aber es ist eigentlich wie richtig, richtig, richtig geiles Chicken, aber aus dem Meer, weißt du? So schmeckt das, finde ich. Wie richtig geiles Chicken, aber aus dem Meer. Wirklich Topfleisch, so richtig weich und so, es zerfällt, so dieses weiche, weiße Fleisch. Ich verstehe den Reiz daran, aber man ist es ja nicht einfach so wie Chicken Nuggets, wo man auch nicht das Huhn sieht, weil so ein Huhn ist eigentlich auch nicht schön, muss man sagen. Und da habe ich irgendwie auch kein Problem damit. Das ist auf jeden Fall irgendwie so ein aufwachsen kulturelles Ding, ne? Dass man es okay findet, so ein Schwein oder so ein, auch so Schinken, wenn du Schinken isst, wenn du guckst, wo so ein Schinken eigentlich herkommt, so denkst du ja auch, wie kann man das eigentlich essen? Aber irgendwie geht es und irgendwie löst es in mir null aus irgendwie, dass ich vegetarisch leben wollen würde, weil ich so irgendwie gar nicht. Aber bei so Meeressachen, nur bei den Shrimps, bei Fischen auch nicht. Fischen habe ich auch gar kein Problem, so wie die aussehen, wie man das isst. Ja, also zum Beispiel, aber nur Lachs, weil ich den einfach diesen Meeresgeschmack von den meisten Fischen nicht mag. Mhm. Ich beschreibe das immer mit Meeresgeschmack. Ich weiß nicht, wie man das sonst beschreiben soll.
Nee, aber ist schon ganz gut, ja.
So Lebewesen, die im Meer leben, irgendwie dieser.
Ich finde es aber manchmal auch ganz geil. Also so manchmal so vegetarisches Sushi haue ich mir gerne rein. Also einfach, weil
da
ich dann
bestimmt,
so
hat man auch
dann
den Meeresgeschmack durch die Algen drumherum.
Genau,
diese
Algen,
ne?
ja.
Also ich finde Sushi eigentlich auch, also vegetarische Sushi oder eben mit Avocado, Gurke und eben Lachs finde ich schon geil. Ich esse sogar so nur dieses rohe Lachs, wie heißt es dann, Sashimi. Wenn du einfach nur so ein richtig geiles Stück Lachs hast, esse ich schon. Auch in Tokio, als ich da war mit meinem Bruder, so ein richtig geiles Sushi-Restaurant, wo man dann so an der Theke sitzt und die haben vor einem das alles machen. Das esse ich da schon. Aber zurück zu den Shrimps. Du musst die halt poolen, weißt du, du musst die dann so aufbrechen und ich habe das ja auch noch nie gegessen in meinem Leben vorher oder vielleicht einmal irgendwo, aber auch nur so probiert von jemand anderem oder so. Das heißt, so, dann kriegt man halt, weißt du, diese riesige Pfanne voller Shrimps und man kriegt es dann so kriegt er auf seinen Teller aufgetragen, hier, komm, große Portion für dich, Felix, hier, zack, landen da so 3-4 Stück auf deinem Teller, der ganze Teller voll.
Und dann prügelst du die ganz schnell rein, damit du schnell hinter dir hast und dann direkt, du hast noch großen Hunger, hier hast noch einen Nachschlag.
Ja, genau, ich hab auf jeden Fall auch noch einen Nachschlag bekommen, ja, aber erstmal musst du ja den ersten essen und ich weiß gar nicht, wie das geht. Du hast ja die kompletten Dinger dann auf deinem Teller. Du isst ja nicht die kompletten Dinger, du brichst die ja auf irgendwie.
Ja. Yeah.
Machst du den Kopf ab oder so, funktioniert das, und dann ziehst du das Fleisch raus.
Leute.
Es ist halt wirklich absurd, wie man die Dinger isst, ne? Das meine ich, das ist so, als ob man so ein Huhn isst und dann kriegst du so ein Huhn auf deinen Tisch und mit deinen Händen brichst du den Kopf ab und ziehst das irgendwie da raus. Also, sorry an alle Vegetarier gerade, aber vielleicht haben wir noch mehr Vegetarier mit dieser Beschreibung gemacht. Nee, das ist wirklich, das finde ich wirklich krank, wie man Shrimps, wie man die isst. Das ist wirklich absurd irgendwo. Also was heißt absurd? Für mich fühlt es sich absurd an. Es ist ja nicht absurd. Ich finde, weißt du, es gibt halt, ich finde, Fleisch essen ist eigentlich irgendwo was Normales. Auf der niedrigsten Zellebene, weißt du, ist eine Zelle, ist die andere Zelle. Das ist halt, manche sind Pflanzenfresser, die essen pflanzliche Zellen, manche sind Fleischfresser, essen fleischliche Zellen. Und das wird dann, geht in der Natur, der eine tötet das andere so. Ne? Selbst so süße Katzen, so, weißt du, das sind Raubtiere. Die krallen sich eine Maus, wenn sie die finden. Also auch wenn es Hauskatzen wirklich weit weg sind von
aber essen die
Tieren.
Die auch? Die eigentlich
natürlich essen die die.
Ja, Katzen essen
ja, wenn Mäuse. Katzen wirklich halt Haustiere sind und so aufgewachsen sind und keine Ahnung haben, wie es funktioniert, vielleicht irgendwann nicht mehr. Aber ich meine, sozusagen, weißt du, die Großkatzen und da, wo Katzen eigentlich herkommen, im Endeffekt sind die ja verwandt mit Löwen und Tigern und so weiter, Leoparden. Und da, weißt du, das ist einfach so. Die jagen und die haben ihren Jagdinstinkt, weil die jagen und dann essen die das. Es ist halt einfach nur normal. Dann kann man sich natürlich drüber streiten, ob der Mensch irgendwie, als Mensch kommen wir auch mit rein vegetarischer oder veganer Ernährung, klar, gar kein Problem. Aber man kann eben auch Fleisch essen. Ich finde da irgendwie nichts so Verwerfliches dran. Massentierhaltung ist nochmal ein anderes Thema. Und trotz all den Sachen, wenn du den Shrimp da hast und diesen Kopf da abreißt auf deinem Teller, es fühlt sich so absurd an. Und ist es halt so wie, also, weil ich glaube, für viele Leute, die es essen, gehört das mit dazu, warum das geil ist, weil für die ist so satisfying, den Kopf abzumachen und das Fleisch da so rauszuziehen und das so zu essen. Das ist so, wie wenn man eine Nuss knackt, so fühlt sich das an, weißt du, wie du eine Erdnuss so aufmachst und dann so eine Erdnuss da rausnimmst und die dann isst. Und so ist das mit Shrimps. Ah.
Aber also irgendwie ist das so ein Meerestiere-Ding, oder? Dieses Zerrupfen. Auch so ein Hummer. Ich habe gerade so einen Hummer vor Augen in irgendeiner Filmszene oder sowas, wo dann so die ist komplett einmal in der Mitte durchgebrochen, dann werden die einzelnen Scheren irgendwie rausgerissen, dann der Kopf und dann wird das ausgesaugt. Gibt es so eine Simpsons-Folge, wo Hummer immer irgendwie diese Hummer aussaugt.
Ah, nee, es kann, also. Es war schwer, aber um deine Frage zu beantworten, ich habe das dann ja alles gemacht, weißt du, ich habe dann eine schnelle Auffassungsgabe und habe beobachtet, wie die anderen am Tisch das machen und dann sozusagen versucht, das irgendwie nachzumachen, mehr schlecht als recht, aber irgendwie hinbekommen. Es ist, glaube ich, auch am Tisch so ein bisschen aufgefallen, dass ich das nicht häufig mache, aber ich habe es irgendwie so ein bisschen überspielt und habe dann wirklich 2, 3 gegessen, die auf meinem Teller waren und direkt Nachschlag bekommen.
Geil.
Und hab das irgendwie durchgezogen. Also ich kann das durchziehen. Ich kann das dann überspielen, auch wenn es mir nicht schmeckt. Ich krieg da auch keinen Würgereiz oder irgendwie sowas, ne? Es ist einfach nur, ich weiß die ganze Zeit, ich mag das nicht. Und aber ich weiß, es ist. Ich möchte aber gerade, der Wille in mir ist stark, allen zu zeigen am Tisch. Alles gut, alles normal. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass wir gerade dieses Essen haben, wirklich.
Das könnte mir egaler nicht sein. Also wie oft ich schon Essen einfach abgelehnt habe oder auch, wobei, ich dann vielleicht auch ein bisschen versteckt gemacht habe, aber mir tat es jetzt nicht leid, dass ich so reagiert habe, weil ich habe hier gerade gelitten, weil ich das Essen nicht mochte. Ich habe wirklich alle von allen Tricks, von irgendwie das in eine Serviette dann irgendwie so reinspucken und die Serviette dir in die Hosentasche, bis hin zu, ich muss mal kurz auf Toilette, dann nochmal einen großen Bissen genommen und dann wirklich einfach in die Toilette gespuckt. Also nicht übergeben, sondern einfach die Reste, die ich im Mund hatte, in die Toilette reinge. Und ich muss immer da die ganze Zeit schon daran denken, Fisch mag ich halt auch überhaupt nicht. Und wie immer mein Bruder, bei einem befreundeten YouTuber, wir sind mit ihm und seiner Familie in Skiurlaub gefahren. Und dann hat die Mutter abends, und das war so eine sehr, es war schon wohlhabend und da war sehr wichtig, dass wenn gekocht wird irgendwie, dass es alles appreciated wird und auch ein Event. Und dann gab es ein Fischsalat. Und das war halt irgendwie, ich weiß nicht, ob es so ein Kartoffelsalat war oder irgendwie Nudelsalat oder so, aber mit so Fischresten, die irgendwie so reingehäckselt wurden.
Boah.
Also wirklich eigentlich, als würde man irgendwie uns foltern wollen.
Wirklich, da würdest du mich so mit foltern.
Hier hast du eigentlich was Leckeres, aber wir haben noch Fischreste reingehäckselt. Klingt wie so eine Challenge irgendwie von, keine Ahnung, irgendeiner ProSieben Samstagabendshow. Und dann haben wir uns das halt, weil da haben wir wirklich Respekt und auch ein bisschen Schiss gehabt, weil die haben auch den Urlaub bezahlt und sowas und da willst du natürlich eigentlich nicht negativ auffallen, weil du willst ja die Piste am nächsten Morgen auch noch runterfahren. Und da haben mein Bruder und ich, der auch Fisch hast, weiß noch, wie wir das so gegessen haben und du hast halt wirklich einfach diesen Fisch rausgeschmeckt. Das war immer so auf der linken Zungenhälfte war irgendwie so, oh lecker, lecker und rechts dann und das war furchtbar. Ich glaube, wir haben ihr das dann aber auch noch irgendwie gestanden, dass wir das eigentlich nicht mögen und dann hat sie uns den restlichen Urlaub verschont. Aber das fand ich eine sehr unangenehme Situation, weil da bist du wirklich, ich meine, wenn du zum Essen eingeladen bist oder sowas, man kann sich irgendwie, kann man das ruhig mal sagen, das mag ich nicht oder wenn man im Restaurant ist, dass man dann vielleicht sagt, ah, Fischrestaurant wäre jetzt für mich eher weniger, was, aber wenn du wirklich
eingeladen bist. Das mache ich auch, ja, das sag ich ja, vorher, also ich sag ja nicht, jemand schlägt vor, komm, lass uns ein Fischrestaurant gehen, finde ich voll geil und dann sage ich so, um seinen Spaß nicht kaputt zu machen, sage ich dann nicht, oh ja, auch super, aber wenn jemand schon gekocht hat, so, dann sage ich nicht. Also wenn es sozusagen schon zu spät ist, dann ziehe ich durch. Dann kann ich nicht. Dann
muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, finde ich aber auch ein bisschen eigentlich in der Pflicht des Kochs oder der Köchin, dass dort angekündigt wird, ich habe das und das vor, magst du das? Ich finde, wenn man dann schon jemanden einlädt, kann man zumindest mal die Frage stellen, weil wenn er dann enttäuscht ist, dann ist es ein eigenes Problem, weil wenn ihm, jetzt in dem Fall deinem Onkel, dein Wohle wirklich am nahesten gelegen hätte, dann hätte er dich ja gefragt, weil er will dich ja auch nicht enttäuschen, weißt du? Also ich finde, er hat deinen Onkel, darauf gehe ich hinaus, hat einfach wahnsinnig egoistisch gehandelt.
Der hat einfach richtig Bock auf Schrimps gehabt. Aber man muss auch sagen, wir waren dann mit, keine Ahnung, 6 Leuten am Tisch oder so. Also 5 Leute haben es auch extrem enjoyed, nur ich nicht.
Ja, guck mal. Dann passt das doch.
Also im Endeffekt waren genug Leute happy, also war das für mich auch wieder in Ordnung. Aber das war meine Schrimps-Erfahrung, weißt du? Ich als Picky Eater. Picky Wie sind wir da auf jetzt gekommen eigentlich? Das war immer noch vom Kreuzfahrtschiffsbuffet, ne?
Genau. Da bist du wieder leicht ein bisschen hin und her gesprungen. Du hast jetzt aber noch ganz entspannt 5 Minuten Zeit, weil danach muss ich tatsächlich los, um hier nochmal ganz entspannt deine komplette Kreuzfahrt, einwegige Kreuzfahrt zusammenzufassen. 5 Minuten, die Wette geht, los geht's.
Also grundsätzlich, ich war ja noch nie vorher auf einem Kreuzfahrtschiff. Außer so eine Mini-Fährfahrt, die als Mini-Kreuzfahrt betitelt wurde von Kiel nach Oslo, das zählt nicht. Also meine erste richtige Kreuzfahrt, wirklich auf so einem richtigen deutschen Kreuzfahrtschiff. Shani hat das früher schon mal gemacht und wollte das immer mal machen und hat gesagt, komm, wir müssen das mal ausprobieren. Also haben wir es gemacht und es ist halt einfach wie ein riesiges All-Inclusive-Hotel, was aber schwimmt. Das heißt, du siehst wirklich jeden Tag was Neues oder fast jeden Tag, manchmal bist du ja 2 Nächte an einem Ort, aber du wachst auf, guckst aus dem Fenster und du bist in einem neuen Land. Das ist schon cool, so, das hat schon was und du hast, das ist glaube ich das, ich weiß nicht, ob das jetzt mein Favorite-Style ist, irgendwie im Urlaub zu machen, aber ich verstehe, warum Leute das richtig geil finden und wir haben so viele Leute da getroffen auf dem Schiff. Die nämlich auch alle mit einem reden. Du wirst die ganze Zeit angesprochen, ne? Also alle fühlen sich so an, als ob man ein Team, eine Familie irgendwie so ist.
Wie sprechen die dich auf?
Also einfach im Aufzug und du kommst wirklich in den Aufzug rein und die reden mit dir. Das ist einfach so, wir kamen abends an auf dem Schiff und stehen am Döner an. Es gibt einen Schiffsdöner.
Ja, hast du erzählt letztes Mal, ja.
Und du wirst halt sofort angesprochen. Habe ich das auch erzählt? Du wirst, dass wir sofort angesprochen sind von dem Betrunkenen?
Nee.
Der hatte schon ein bisschen einen sitzen. Es war halt so kurz vor 2 Uhr morgens. Und es gibt ja auch Schiffs im Club, im Schiff mehrere Clubs, also richtig Disco. Und dann erzählt, dass er mit seinen Freunden noch feiern war, aber die sind alle schon weg. Aber er hält noch durch. Er holt sich jetzt erstmal einen Döner. Und hat dann auch einfach so angesprochen und erzählt, wie lange er schon auf dem Schiff ist und so. Und manche sind halt wochenlang auf dem Schiff. Ich habe da Leute getroffen, Zuschauer. Liebe Grüße gehen raus, die sind auf Weltreise. Ich hoffe, ihr seid gut in Bangkok angekommen. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Liebe Grüße gehen raus. Fand ich sehr, sehr cool, das von euch zu hören. Die haben einfach, die haben eine Weltreise gestartet und sind irgendwie dann zum Mittelmeer runter und sind da auf das Schiff rauf und mit dem Schiff dann vom Mittelmeer aus dann in den Orient gefahren nach, ich weiß gar nicht, wo die dann, achso, die sind immer noch drauf gewesen. Ich weiß nicht, bis Dubai oder Abu Dhabi und da sind sie dann weiter geflogen von da aus nach Bangkok. Und die waren dann einfach 4 Wochen auf dem Schiff in einer 4er Innenkabine zu 4.
Boah, also ohne getrennte Bereiche.
Ja.
Okay, Horror.
Was
kostet denn sowas dann?
Also das ist halt das Krasse, das ist echt günstig. Also natürlich gibt es auch dein Riesenzimmer und Suiten und sowas, ne? Da wird es halt extrem teuer. Aber du kannst dir vorstellen, wie auf dem Flugzeug so, weißt du, da gibt es auch Economy und First Class.
Klar.
Und Business Class und Premium Economy und so weiter. Aber in der Economy bist du halt richtig schön eng nebeneinander sitzt du. Ne? Und dann weißt du ja, wie viel Platz 4 Leute in der Economy in einem Flugzeug verbrauchen. Also wenn du so ein großes Langstreckenflugzeug hast, ne, dann hast du ja häufig so eine 2-4-2 oder sogar 3-4-3 Belegung. Und das ist schon, sag ich mal, sehr effizient, wie viele Menschen da auf einen Platz passen. Und dann guckst du vorne in der First Class und da sitzt halt eine Person auf dem Platz, wo sonst vielleicht 6 oder sogar 8 Economy-Leute sitzen. Das, und dementsprechend kostet dann aber auch das 6- oder 8-fache plus vielleicht sogar das 10-fache, weil du halt auch nochmal einen schönen Champagner-Service und Essen und so weiter dazu hast, der nochmal mehr Geld verschlingt. Auf dem Kreuzfahrt ist es halt, in der Kreuzfahrt ist es halt auch irgendwo so, die haben halt ein Schiff und der Platz wird komplett ausgenutzt. Also das hast du überall gemerkt. Die Decken sind relativ niedrig in den meisten Bereichen. Um einfach sozusagen zu maximieren, was du auf diesem Schiff machen kannst. Und da passen halt, ich glaube, 6000 Leute oder so passen auf das Schiff drauf. Und die teuren Kabinen, die Suiten, sind manchmal über 2 Stockwerke und du hast so einen geilen Blick raus und sowas alles. Und die kosten dann halt auch einfach dann viel, viel mehr. Aber die einfachsten Kabinen sind halt wirklich dann so ein vielleicht 12 Quadratmeter Raum mit einem Mini-Bad drin. Innen ohne Fenster, einfach im Schiffsbauch so. Und da sind dann 4 Betten drin, also 2 Etagenbetten mit jeweils 2 Plätzen.
Aber was kostet das denn jetzt?
Da kannst du das dann kaufen, ab, für eine Woche, was sagst du? Eine Woche mit All-Inclusive-Essen.
Pro Person jetzt aber, ja?
Pro Person.
In so einer Viererkabine, okay, All-Inclusive,
Viererkabine,
eine
pro
Woche.
Person.
Taui.
Ich sag dir, du kriegst, glaube ich, sogar mit, ich glaube sogar, wenn du die zu zweit die teilst, die Kabine, kriegst du das. So 2er Innenkabine pro Person. 7 Tage mit Essen all inclusive. Es ist Black Friday gewesen, Black Week, auch bei den Kreuzfahrtschiffen. 299 Euro.
What?
Ja! Hä? Ich dachte auch, das kann doch nicht sein. So,
was?
Ja, ich dachte auch so, was? So günstig? Mit Essen? Yes! Von morgens bis abends so viele Döner du willst. Frühstücksbuffet. Kannst du Brötchen mit Nutella essen. Kannst dir aber auch Shrimps holen im Buffet-Restaurant an manchen Tagen. Also das ist wirklich krank, wie günstig das ist.
Das ist ja unfassbar. Ich dachte, das wäre die strauchelnde Kreuzfahrtschiffbranche. Aber denen scheint es sehr gut zu gehen, wenn sie hier so welche Angebote raushauen.
Ja, oder sie straucheln, weil sie das Schiff nicht voll bekommen. Dann müssen sie die Angebote machen. Wobei bei uns war es echt richtig voll. Deswegen, ich weiß nicht, also die haben richtig gelitten in der ganzen Pandemiezeit, ne, weil die nichts machen konnten. Also ich glaube nicht, dass denen so gut geht. Aber jetzt so langsam kommen auch wieder die Leute, die immer Kreuzfahrten machen und wollen wieder zurück auf ihr Schiff.
War das
ja,
denn internationaler?
Also es war nur deutsch.
War nur deutsch, okay.
Du bist wirklich von Bord gegangen, warst irgendwie in der Orientwelt, im Oman, so Muscat und bist da durch in so einen Markt durchgelaufen und dann kommst du wieder an Bord und ist alles deutsch. Es wird nur deutsch gesprochen, es steht alles nur auf deutsch, du siehst nur Deutsche, du hörst nur Deutsche, du riechst nur Deutschland und das.
Aber weißt du, wenn du so auch dann Bangkok als Ziel und sowas erwähnst, bei mir geht halt sofort der Sextourismus-Alarm irgendwie an, weißt du? Also ich stelle mir die ganze Zeit so dickbäuchige alte Männer vor, die da irgendwie schon am Boot irgendwie.
Was für Vorstellungen hast du von meinen Zuschauern? Das waren Zuschauer von mir.
Nein, die nicht. Achso, ich dachte, das grundsätzliche Ziel des Schiffes wäre also Bangkok gewesen.
Nee, die sind mit dem Schiff, die sind nur mit dem Schiff sozusagen. Die haben diese Weltreise gemacht, meine Zuschauer. Und einfach, ich weiß nicht, ob sie sozusagen nach der Schule jetzt waren oder so ein Gap-Year-mäßig oder sowas. Und haben einfach gesagt, komm, wir machen eine Weltreise. Haben vielleicht geguckt, was ist das Günstigste. Und haben gefunden, dass ein Flug von Dubai nach Bangkok günstig ist. Und um erstmal dahin zu kommen, sind sie mit der Bahn runtergefahren irgendwie nach Italien und sind da ein Schiff eingestiegen. Und dann haben wir wahrscheinlich dann 200 Euro pro Person oder so gezahlt oder
ja,
wahrscheinlich einen Ticken mehr.
Das finde ich aber dann richtig, das hat dann Eier, weil ich dachte erst so ein bisschen, boah, ja, alles klar, hier die reichen Job-Kinder, die hier irgendwie schickimicki traveln über Kreuzfahrtschiffe und Flüge und bla bla bla. Aber jetzt klingt es ja wirklich nach einem abenteuerlichen, wir nehmen einfach, was wir kriegen können, um das Ziel zu erreichen. Und da muss ich jetzt einfach mal sagen, Hut ab, finde ich richtig geil, dass man dann so ein Abenteuer in Angriff.
Ich finde es auch richtig cool. Ich finde es auch ein cooles Abenteuer. Immer wenn ich sowas höre, denke ich mir, oh, ich hätte auch gerne wieder gerade Schule fertig und habe sozusagen, muss gerade nichts machen in meinem Leben und kann mir irgendwie aussuchen, was ich irgendwie gerade mache. Und dann irgendwie sowas, irgendwie so ein Ziel zu haben. Ne? Vielleicht mussten sie davor ein paar Monate arbeiten, um irgendwie das Geld dafür zusammenzubekommen so, und dann hasseln und dann mit den 3 besten Freunden irgendwie zusammen auf ein Schiff gehen und das diese Weltreise zu starten. Schon richtig geil. Weil genau wie du gesagt hast, Abenteuer. Natürlich, ich könnte auch eine Weltreise jetzt machen, durchgehen, aber es hat ja gar keinen, für mich ist der ganze Thrill-Faktor ja da ja gar nicht da. Weil es einfach nur so, ja, gut, muss man halt bezahlen, einfach nur fertig, dann fährt man halt da lang, toll.
Ja, ja,
aber wenn
so
man so jung
sehen.
Ist, ist es einfach ein, hast du einfach so eine geile Zeit dann damit, glaube ich. Deswegen, Jungs, ich wünsche euch richtig viel Spaß dabei. Ich glaube, es ist geil. Die haben erzählt, vom Pazifik aus wollen sie nach Los Angeles dann mit dem Ruderboot. Das wird auch nochmal gut, glaube ich.
What?
Nein, Spaß.
Ja, ich freue mich auf die Todesanzeige. Felix,
hey, es gibt Leute, die das machen.
Ja, na klar. Ja.
So richtig, also leider sterben auch wirklich immer Leute dabei, aber es gibt auch solche Competitions, wo man dann zusammen mit so einem Hightech-Ruderboot und dann rudern die und sind mit drei Leuten im Boot und rudern und das Schiff muss immer in Bewegung bleiben. Das heißt, schlafen nie alle gleichzeitig und es wird immer gerudert. Und
sonst explodiert die Bombe. Speed 3. Ja. Powered by Red Bull. Felix, pass auf. Wir nähern uns leider dem Ende der heutigen Folge. Deswegen möchte ich gerne als investigativer Power-Reporter, der ich nun mal bin, dir natürlich mit einer der wichtigsten Fragen stellen. Was war denn dein Magic Moment, deine Erinnerung Nummer 1 auf einer einwöchigen Power-supergeilen Kreuzfahrt auf dem AIDA-Traumschiff? Achtung. Boah, so laut.
Eigentlich muss ich das gerade 7-mal hintereinander machen, weil das war irgendwie das Signal für...
Ja, aber es war 7-mal kurz, 1-mal lang.
Oh, du hast es, selbst du hast in Erinnerung. Ich sag dir, es brennt sich ein in deinem Kopf. Also ich glaube, ich habe an drei Tagen haben wir das gehabt, dass diese Durchsagen kamen für diese Übungen zur... was passiert im Notfall, das ist mir auf jeden Fall hängen geblieben, weißt du, dass du davon aufwachst. Das ist,
und dann
das
passiert nicht mal was, ne? Das ist doch irgendwie...
Das ist nur Übung. Dann, ne? Die Sicherheit, die wird ganz, ganz groß geschrieben.
Ja.
Das ist das Ding. Ich glaube, das ist mir am meisten hängen geblieben. Ah ja, es war mal eine Erfahrung, sagen wir so. Es war mal eine Erfahrung. Und damit... war es das für heute.
Moment mal, Heavy, ich dachte, du beantwortest meine Frage noch. Was war deine
Erfahrung? Die
Erfahrung,
habe ich doch gesagt.
Ach so, die Erfahrung. Ach so, okay.
Das war meine Erfahrung.
Okay, ja, klar. Ach so, der Alarm.
Der Alarm war meine. Okay. Es war wirklich viel, was passiert ist. Wenn ich mich an eine Sache erinnern soll, dann das.
Okay. Erwartet uns noch ein Vlog?
Ja, kommt noch. Vlog kommt noch.
Klar, hey. Natürlich, na klar. Leute, noch kurz was in eigener Sache für die drei Zuschauerinnen und Zuschauer, die den Podcast hier auf meinetwegen hören. Rotkäppchen verschiebt sie noch ein bisschen.
Überraschung, hey!
Aber es beginnt bald bestimmt mal der ein oder andere Stream jetzt in der Dezemberzeit. Nur mal ein kleines Update zu mir. Ansonsten passiert ja wirklich rein gar nichts bei mir. Ich arbeite immer noch daran und ja.
Weißt du, was ich mir überlegt habe? So, ich habe jetzt so... angefangen, ob ich mal wieder, weil ich mache gerade so wenig Videos, weil wenn man auch, je weniger Videos man macht, desto besser muss auch jedes einzelne Video sein und dann ist irgendwie alles nie gut genug und auch die Ideen sind nie gut genug und so weiter und da habe ich mir irgendwie gedacht, ich muss jetzt mal da ausbrechen, komm, ich muss irgendwie mich jetzt mal selbst wieder challengen, ich mache jetzt Daily Vlogs. Was macht ein Vlogger, um sich zu challengen? Ich mache jetzt jeden Tag ein Video. Und da habe ich sofort wieder gedacht, nee, mache ich nicht, weil jetzt ist Dezember fast und dann sagen alle, das macht er nur wegen Dezember, weil man da mehr Geld bekommt auf YouTube. Deswegen, mache ich doch nicht.
Aber weißt du, da muss ich wirklich, da haben wir ja auch ausführlich drüber gesprochen. Ich glaube, man darf das wirklich einfach nicht mehr so nah an sich rangehen lassen. Und am Ende des Tages, Who cares? Keine Ahnung. Also ich werde mich vermutlich trotzdem triggern lassen, weil ich mir daran denke, dass ich werde diese Kommentare bekommen und dann denke ich mir, ja, 6 Monate habe ich eigentlich mit 0 Verdienst am Ende dran gearbeitet, um im Dezember jetzt ein 12-minütiges Video hochzuladen, das vermutlich nicht mal monetarisiert werden kann.
Weißt du, bei mir ist so Daily Vlogs im Dezember und dann schreiben die Leute bei dir so, oh, Herr Bergmann lädt wieder ein Video hoch. Ja, natürlich nur, weil Dezember ist.
Ja, klar.
Ein Video lädt er hoch.
Aber weißt du, selbst wenn, am Ende des Tages, ich muss sagen, ey, vor 5 Jahren, finde ich, hat Leon Mascher mich so dermaßen inspiriert, wo ich dachte, ist das total smart. Und zwar ist er ja untergetaucht, ich glaube, es gab wieder irgendeinen Skandal oder sowas, und war dann ein halbes Jahr weg oder im Gefängnis und kam nach einem halben Jahr wieder im Dezember und hatte das halbe Jahr davor Videos vorproduziert, um im Dezember jeden Tag 2 Videos hochzuladen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich für mich, sehe ich das ehrlich gesagt auch. Ich glaube, hätte ich auch gemacht, wenn ich mich nicht wieder doch stark verkalkuliert hätte mit meinem Rotkäppchen-Film. Aber ansonsten, ich meine, klar, natürlich hast du dann die Leute, die sagen, es ist des Dezember wegens. Ich sag's es ja selber, natürlich ist es des Dezember wegens. Aber wenn ich mein Jahr
2023 dadurch finanzieren kann, dass ich nur den Dezember über hochlade, ja, lass mal die Kirche doch im Dorf, das mache ich doch dann. Es war halt nur in der Vergangenheit nie so, weswegen dieser Vorwurf immer der falsche war und die Motivation war es auch nicht. Ich finde aber, wenn man sich damit auseinandersetzt und die Videos trotzdem geil sind, weil man ein halbes Jahr reingesteckt hat, so what? Also das klingt für mich nach einem wesentlich geileren Konzept, als jeden Tag irgendwie über ein Jahr sich da irgendwas aus den Rippen zu ziehen. Da mache ich mir doch lieber ein halbes Jahr anständig Gedanken und dann kannst du auch diese Qualität aufrechterhalten, von der du gerade gesprochen hast, die man ja so oft über Bord werfen muss, sobald man täglich wieder abliefert. Aber die guten alten Ungefilmzeiten sind vorbei, ne? Und dir fehlen natürlich auch so ein bisschen die Nebencharaktere für so Daily Vlogs, glaube ich, oder?
Hier auf Mallorca, das stimmt. Ja, aber ich weiß auch nicht, nee. Ich denke mir mal, das ist alles nicht gut genug. Immer wenn ich irgendeine Idee habe und denke, darüber mache ich ein Video und dann denke ich mir eine Minute später, nee, das ist nicht gut genug. Das könnte man auch in einem 15 Sekunden TikTok abhandeln. Das reicht nicht für ein YouTube-Video. Das macht keinen Sinn. Nee.
Ja,
also
macht
ich muss
TikTok.
Wirklich, ich bin in der Sinnkrise, aber ich bin, das ist übertrieben, weil eine Sinnkrise würde heißen, dass ich mich jeden Tag irgendwie damit struggle, was ich machen soll. Aber ich bin wirklich in einer Findungsphase. Ich weiß auch nicht, wo ich bin, aber ich bin wirklich so, ich bin sehr gespannt, was ich in den nächsten 2 Jahren machen werde.
Ich auch.
Und wie ich mein Leben gestalte. Weil ich bin also noch wirklich so gespannt, war ich noch nie, wie jetzt, was ich in den nächsten 2 Jahren mache. Also wirklich vor ein paar Jahren wusste man natürlich auch nicht, was die Zukunft bringt, aber ich hatte irgendwie wusste ich irgendwas grob. Und jetzt ist es so gefühlt extrem offen, was ich in den nächsten 2 Jahren mache. Wirklich so offen. Ich bin echt gespannt, was ich mache. Ich bin
aber
in
der
Transformationsphase.
Das ist das Leben, Felix. Das ist doch auch genau das Spannende, eben nicht großartig vorauszuplanen. Das können wir alle eh knicken. Wir wissen, man kann jederzeit sein, dass die Bomben irgendwie runterkommen. Es kann jederzeit sein, dass die Sonne sagt, so, es reicht mir, ich implodiere jetzt. Aber weißt du, oder noch banaler, man geht über die Straße und wird überfahren. Da ist ja schon viel Wahrheit drin. Alles irgendwie abgewichste, abgeranzte Sprüche. Am Ende des Tages ist es so. Deswegen lebt jeden Moment,
lebt dein Leben,
Leute.
Fahr in der Vierer-Innenkabine von Mallorca nach Dubai und flieg weiter nach Bangkok, damit du dann über den Pazifik danach rüber mit einem Ruderboot kannst. Das sind unsere Vorbilder.
Ja. Deswegen Carpe Diem, auch mein Vorschlag für den heutigen Folgentitel. Dich gefolgt von Live, Love, Love. Kannst du dir beides.
C'est la vie.
Genau. Leute, fantastische Restwoche für euch. Kommt gut erstmal in diese Woche vor all dem. Wir hören uns in 7 Tagen wieder am Montag. 2. Advent. Haben wir jetzt eigentlich immer? Heute ist der Sonntag.
Wir sind immer am Montag nach dem Advent sind wir immer dran.
Kauft schon mal Weihnachtsgeschenke. Ihr wisst, Weihnachten steht immer schneller vor der Tür als gedacht. Und besucht auch mal den einen oder anderen Weihnachtsmarkt. Und wenn ihr, das ist nochmal ein persönliches Anliegen meinerseits, in einer Region leben solltet, in der tatsächlich... Viele Leute werden jetzt wissen, was ist das denn, weil sie die Begrifflichkeit nicht mehr kennen, sogenannter Schneefade. Dann macht gerne mal ein Bild und schickt mir das, gerne auch vielleicht mit so einem kleinen Felix und Tim in den Schnee reingepinkelt und würde ich mich sehr drüber freuen, weil hier in Köln ist natürlich maximal Vollmatsche zu erwarten. Und gerne auch Tipps, das wär wirklich, gerne auch Wandertipps mit Schneelandschaften an mich, ja. Also natürlich könnt ihr Google anschmeißen, aber ich verlasse mich so ein bisschen auf eure Expertise. Ich bin natürlich immer so spontan direkt im Schwarzwald mit großen Bäumen und Flüssen und Brücken über Bäche.
Aus Köln
und
musst
sowas.
Du einmal in die Eifel rausfahren, die Vulkaneifel.
In die Eifel?
Ja, schön ist das da, ja.
So, weil das steht auf meiner To-Do-Liste. Also bitte Schneeprognosen, Schneebilder, alles bitte in mein Instagram-Postfach. Ich bedanke mich und Felix wie immer die
letzten Worte. Wir gehen snowboarden. Du hast doch gerade erzählt, dass du das schon mal... Es gibt auch keinen Salat mit Fischzeugs drin, wirklich. Bitte, lass uns zusammen einen Wellness- und Snowboard-Urlaub machen, wo wir auf der Hütte oder oben im Schnee irgendwo unsere Folge aufnehmen. Bitte, 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 bitte.
Aber muss ich... Okay. Ach, scheiß drauf. Lass machen.
Kannst du Snowboarden oder Skifahren?
Skifahren, aber das ist ein anderes Thema. Also ich kann eigentlich Skifahren. Mein Problem ist aber, dass mein rechtes Bein, weißt du, zieht sich auf wie ein roter Faden eigentlich durch. Ich habe mal von erzählt, mein rechtes Bein hat irgendwie ein Problem. Das ist, hat keine Muskulatur. Und ich war deswegen auch
das
im
Problem
MRT.
Das Problem kenne ich im ganzen Körper. Also.
Ich war deswegen auch schon im MRT. Da ist aber nicht so wirklich was rumgekommen. Und das Problem ist, dass ich beim Skifahren, wenn du halt in einem Bein keine Muskulatur mehr hast, dann fehlt dir plötzlich ein ganz wesentlicher Bestandteil des Skifahrens, nämlich die Funktion zum Bremsen. Und ich habe Anfang des Jahres, war ich mit meinem Bruder ja wieder im Skiurlaub, was wir immer gemacht haben. Und ich habe über all die Jahre immer mehr abgenommen. Und ich habe auf der Piste gemerkt, ich kann nicht mehr bremsen. Und ich bin so heftig gestürzt. Und deswegen kann ich das nicht mehr machen, weil ich aktuell nicht den Ski-Fun davon trage, weil ich eben körperlich offensichtlich
mein Bein verliere.
Aber das war irgendwie, aber wird dein Bein wieder besser?
Dafür müsste ich mich aktiv drum kümmern, habe ich vor, sobald Rotkäppchen abgeschlossen ist. Ja.
Oh, ich würde so gerne mit dir Skifahren, bitte, bitte, das wäre so lustig.
Ja, ich meine, wir können zumindest uns mal einen Tag irgendwie vielleicht auch mal auf Snowboard oder sowas probieren. Vielleicht ist das irgendwie besser geeignet.
Wenn
aber
du noch nie Snowboard gefahren bist, wird es nicht besser geeignet. Ja, du wirst nur auf den Arsch fliegen.
Also einen Tag Skifahren kriege ich vielleicht hin. Da sind meine Ressourcen noch nicht verbraucht. Aber ja, mit dir auf der Berghütte sehr gerne, Felix. Wirklich. Ach, schön, Leute. Vor allem so Schneewonderland. Damit kriegst du mich wirklich. Wenn du mit mir ein Schneewonderland hier irgendwie machst, dann wirklich. Dann hast du wirklich was gut bei mir.
Wir machen das. Ich plan da was.
Bin ich gespannt. Ich nagel dich drauf fest. Leute, macht's gut. Fantastische Woche für euch.
Macht's gut, schöne Woche. Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.
Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
Stopp. Die Folge ist noch nicht vorbei.
Nein, wir haben nämlich noch einen Tipp für euch. Ich bin Lynn.
Und ich bin Leo. Und falls ihr jetzt noch weiter hören möchtet, also weiter Podcast-Material auf die Ohren bekommen wollt,
dann haben wir die spannendsten, die verrücktesten und vor allem die gruseligsten Geschichten für euch. Wir machen den Podcast Mord of X und erzählen True Crime Stories.
Ja, das können absurde Mordfälle sein oder rätselhafte Cold Cases. Es geht um mysteriöse Sekten, um Mafiafälle, historische, psychologische Fälle und die größten Plot-Twists, die sich keiner ausdenken kann, außer das wahre Leben. Eine Folge, die wir gerade aufgenommen haben, ist über einen Fall, der hat mich schon seit Jahren beschäftigt.
Ja.
Die Geschichte hat mich noch nie losgelassen. Und zwar ist das die von Lars Mittang. Vielleicht habt ihr davon auch schon mal gehört oder was gesehen, denn es gibt ein sehr berühmtes Video an einem Flughafen, auf dem man einen jungen Mann aus dem Gebäude rennen sieht. Und danach ist er einfach verschwunden.
Ihr müsst euch vorstellen, es war ein junger Mann, der ist nach Bulgarien gefahren mit seinen Freunden, wollte dort Urlaub machen, feiern, trinken, das Leben genießen und er ist spurlos verschwunden. Was dahinter steckt, wer Lars etwas angetan haben könnte, darüber sprechen wir bei Mord of X.
Oder unbekanntere Fälle wie der Barfußbandit oder der Dating-Game-Killer, die ihr alle euch nicht entgehen lassen solltet.
Also hört jetzt rein und abonniert am besten auch den Podcast. Jeden Montag gibt es eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.
Viel Spaß beim Hören!